Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Josef, der Meister der Träume. Wir haben gesehen, dass die Lebensgeschichten von Abraham, Isaac und Jakob eine Veranschaulichung sind des Erlösungsplanes Gottes mit den Menschen. Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werden, dass alle erlöst werden. Das ist der Segen, den er der Menschheit verspricht und den er auch bringt durch sein Volk und durch seinen Erlöser. Jetzt in der Geschichte des Josefs, des Sohnes des Jakob, finden wir weitere Offenbarungen des Wesens Gottes wie auch des Erlösungsplanes. Details werden uns immer mehr deutlich. Wir erkennen die Vorsehung Gottes in der Geschichte des Josef. Die Vorsehung ist, dass Gott den Erlösungsplan von vorne herein geschrieben hat. Es ist kein Plan, der irgendwann entstand, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Nein, lange bevor, da Gott alles weiß, hat er den Plan gemacht und ihn auch geschrieben, so dass wir eines Tages ihn auch sehen werden und lesen können in seinem Reich. Das nennen wir seine Vorsehung. Das heißt, er plant, dass der Mensch wieder erlöst wird. Dann hat er diese Vorsehung nicht nur in den Lebensgeschichten offenbart, sondern auch im Voraus durch Engel, Träume und Visionen. Und wir werden uns einiges davon anschauen, weil der Josef ist der Erste, der über die Träume sowohl der Träumer ist, als auch derjenige, der sie erklärt. Dann finden wir eine interessante Parallele des Kleides des Josefs und seine Bedeutung in der Heilsgeschichte Gottes. Dann wird er durch seine Brüder verkauft und er kommt in eine Versuchung und er wird zu Unrecht verurteilt. So, wir wollen uns all diese Dinge in dieser Betrachtung anschauen und wir beginnen mit dem Gesetz Gottes, damit wir es verstehen, wieso die Vorsehung Gottes funktioniert. Das heißt, Gott hat alles geschaffen, dass es wie ein Kanal funktioniert. Es kann nichts von sich selbst existieren oder funktionieren. Es muss zuerst aufnehmen. Es kann nicht unabhängig sein, damit es dann weitergibt. Es ist nicht für sich selbst da. Alles wurde gemacht und dient einem Zweck. Auch der Mensch wurde einem Dienst unterstellt und ihm wurden dieselben Gesetze gegeben, die jedem anderen auch gegeben sind. Und dieses Gesetz sagt, dass alles von Gott abhängig ist. Und solange der Mensch gelebt hat in der Wahrheit, er wusste, wer er ist, lief alles gut. Aber dann hat er sich selbst getäuscht, hat sich von Gott getrennt und sein Kanal wurde verstopft. Damit kam unsere ganze Erde in eine große Not. Und jetzt wissen wir, wer gibt die Konsequenzen? Der Schöpfer ist auch Gesetzgeber. Und da jedes Geschöpf seine aktive Kraft benutzt, kann auch nur er die Konsequenz als Richter geben und es auch vollstrecken. So, Gott steuert das ganze Universum dadurch, dass alles von ihm abhängig ist. Er ist deshalb der Anfang aller Dinge und das Ende. Deshalb funktioniert auch alles, was wir auch hier auf Erden sehen können, in einem Kreislauf. Gott ist der Beginn des Kreislaufs. Alle Geschöpfe sind Kanäle und sie müssen irgendwann wieder zu ihm zurückführen. Deshalb kann Gott alles unter seiner Kontrolle haben. Er hat alles wunderbar gemacht und musste nie eingreifen. Er musste keinen Plan machen, wenn er nicht gewusst hätte, dass irgendwann mal der Mensch und auch Luzifer sich von ihm trennen, sich selbst täuschen. So, nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist und diese Erde sozusagen in einem Zustand ist, das nicht mehr funktionieren kann mit dem gesamten Universum, hat Gott einen Heilsplan erstellt, der über 7000 Jahre dauern soll, bis die Funktionen im Universum wiederhergestellt sind. Nach 7000 Jahren soll dieser Plan abgeschlossen sein und die Erde wieder integriert in den Gesamtablauf des Universums sein, so dass nie mehr so etwas aufkommen kann, was aufgetreten ist. Er hat dafür 6000 Jahre für die Offenbarung des Bösen im Gegensatz zur Liebe Gottes auf die Seite gelegt und er hat 1000 Jahre zur Offenbarung des Gerichtes über das Böse festgelegt. So insgesamt 7000 Jahre Plan der Erlösung, Heilsplan. Jetzt kommen wir zu den Träumen des Josef. Die Frage ist, wie entstehen Träume? Bevor wir uns mit ihnen beschäftigen, wollen wir kurz ein bisschen das menschliche Wesen betrachten und zu verstehen, wie entstehen Träume. Weil wir alle träumen Träume. Und es gibt viele Menschen, die an ihre Träume glauben und von ihren Träumen leben. Und sogar viele halten sie als von Gott gegeben. So lasst uns ein bisschen die Physiologie nach Möglichkeit des Traumes erklären. Dafür müssen wir wissen, wie der Mensch aufgebaut ist. Der Mensch hat einen Körper, der braucht Chemie und elektrischen Strom. Und er hat einen Geist, dieser macht durch seine Entscheidungen den Strom. Und diese Kombination zwischen dem Körper, der in der Hirnrinde zusammengefasst ist, und dem Geist macht die Seele aus. Alles, was der Mensch erlebt, passiert in der Seele. Er ist eine Seele, nicht, dass er eine hat. So deshalb ist das immer eine Kombination von Körper und von Geist. So, die Augen sind im Körper, sie senden ihr Signal zur Hirnrinde, dort empfängt der Geist das Signal und sieht. Genauso passiert es mit dem Ohr, der Geist hört. Mit allen unseren Gefühlen, der Geist fühlt. Mit unserer Nase, der Geist riecht. Und mit unserem Mund nehmen wir Dinge auf und schmecken sie, aber der Geschmack hat nur der Geist. So, das ist immer eine Kombination, weil alles führt zur Hirnrinde und dort empfängt der Geist. Er liest sozusagen die Information ab und realisiert es und kann dann weitergeben. Er kann dann reagieren auf das, was schmeckt oder nicht schmeckt. Er kann reagieren auf das, was sich gut anfühlt oder sich nicht gut anfühlt. So, das so als Überblick des menschlichen Wesens, der menschlichen Seele. So, was passiert während dem Schlaf? Nun, während dem Schlaf können wir träumen und während des Schlafes wird eine Neuordnung der Information, die wir über den Tag aufgenommen haben, gemacht. Das heißt, der Geist bekommt alle Informationen, wie wir gesehen haben, über den Körper. Er muss sie lesen, das, was das Auge ihm darstellt oder das Ohr, ich nenne das Lesen. Und er macht es dann auch, dass er es speichert und in der Hirnrinde sozusagen versorgt. Und er hat eine gewisse Ordnung, dass er gewisse Informationen immer an dieselbe Stelle schreibt, gewisse Bilder immer an dieselbe Stelle tut, so dass er sich dann, wenn er in einer Suche ist nach etwas, diese auch schnell findet. So, der Traum entsteht quasi dadurch, dass der Geist diese Neuordnung vornimmt und er kann dabei alle fünf Sinne während des Traumes wahrnehmen. So, das ist so im Groben die Erklärung, wie ein Traum entsteht. Was elektrisch passiert ist, während des Tages wird die Hirnrinde geladen durch die Aktivität des Geistes und nachts wird die Hirnrinde entladen und in den Körper geladen. Das heißt, die Zellen verlieren über den Tag ihren Strom, sie verbrauchen ihn und in der Nacht wird es wieder geladen. So, das sind die physiologischen Überblicke des Schlafes. Natürlich gibt es da viel mehr, als wir bisher verstehen, aber so ein wenig einen Überblick, dass wir nicht ganz in Unkenntnis sind, was wir in unserem Schlaf machen. Wir wissen ja, dass der Geist im Schlaf nicht ruht. Er arbeitet, weil ein Geist kann nie ruhen im Sinne einer Ruhephase. Der Geist ruht dann, wenn er richtig denkt, wenn er in der Wahrheit ist, dann ruht er. Sein Ruhen ist nicht etwas, wie wir das physisch sehen, dass etwas einfach ruht, dass man es nicht benutzt. Nein, der Geist ruht nicht. Das heißt deshalb, um es nochmal zu wiederholen, der Geist ordnet im Schlaf die Information und durch Lesen und Schreiben, er liest ab, was er bekommen hat und schreibt es wieder neu und tut es an die Stellen, wo es hin tun soll und dabei kommt es zum Träumen. Natürlich kommen dann noch andere Faktoren dazu, die ich gleich erwähnen werde. Der Strom aus der Hirnrinde, welcher aufgrund der Aktivität des Geistes während des Tages aufgeladen wurde, wird genutzt, um die Körperzellen wieder aufzuladen, welche über dem Tag ihren Strom verbraucht haben. Das nochmal zur Wiederholung. Und dann finden noch andere regenerative Prozesse im Körper durch die Aktivität des Geistes während des Schlafes statt. Woher können Träume kommen? Traum kommt aus der Speicherung in der Hirnrinde. Das heißt, wir haben dort Vorinformationen durch die Neuordnung während der Nacht, weil da kriegen wir ja nicht eine neue Information, sondern es wird ja nur neu geordnet. Aber wir haben ja eine Kombination von Bedürfnissen und mit den Dingen, die man sich beschäftigt. Deshalb entsteht der Traum aus der Speicherung, die wir haben in der Hirnrinde, in Kombination mit den Bedürfnissen und Beschäftigung des Geistes. Wenn ich träume, und ich träume auch jede Nacht, ich bin mir noch nicht bewusst dessen, wenn ich morgens aufstehe, was ich geträumt habe. Meistens ist es dann auch schon vergessen, aber sehr häufig, wenn ich jetzt mich mit dem tagsüber mit einer Situation beschäftigt habe, die mir Angst gemacht hat, dann kommt entweder in der ersten Nacht oder sogar erst in der zweiten dieses Thema zum Bearbeiten und dann träumt man davon oder man hat gewisse Reaktionen im Körper, wo ich dann erkenne, aha, das waren die Bearbeitung meiner ängstlichen Gedanken, die ich hatte. So, oder wenn es andere Dinge sind, wenn man sich mit etwas beschäftigt, wenn es schön ist, dann hat man einen schönen Traum und sind es, und meistens ist es ja so, dass die Menschen Albträume haben oder dass sie eben diese Angst Träume haben, wo die Angst hervorkommt. Und ich kann an meinen Träumen, an die ich mich erinnere, sehr deutlich sehen, was so in meinem Innersten abläuft, in dem Sinne, was mich beschäftigt oder was mir besonders Angst macht. Und das erkennt man dann immer an gewissen Situationen, in die man hineinkommt. Und man kann während des Traumes, das ist interessant, alle fünf Sinne wahrnehmen. Man kann hören, riechen, schmecken, fühlen. So, das ist schon eine interessante Sache mit dem Traum. Träume, werden wir sehen können, von Gott kommen. Und ob Satan Träume geben kann, denke ich eher nicht. Aber habe Menschen getroffen, die gewisse Träume haben, wo sie kurzfristige Ereignisse im Voraus sehen und sie dann sich erfüllen. So, ich denke, Satan kann nur die Dinge voraussagen, die er selbst von Gott genehmigt bekommen hat. Und so führt das ja manchmal dazu, dass er kurzfristig jemandem eine Information geben kann von dem, was er dann danach macht. Satan kann meistens nur nach hinten schauen, nicht nach vorne. Er hat aber natürlich eine Kenntnis des Menschen und der Prophetie und der Bibel. Und so kann er sich vieles selber ausmalen und denken und Schlussfolgerungen ziehen. Und die kann er natürlich denen, die sich mit ihm beschäftigen, vermitteln. Wie geschieht der Traum oder wie entsteht der göttliche Traum? Und ich kann mir es so vorstellen, dass Gott hat ja keinen direkten Zugang zum Geist, aber da der Geist alles aufnehmen muss, was ihm durch den Körper kommt, so kann Gott über den Körper den Geist etwas zum Lesen geben während der Nacht. Ich nenne Lesen all das, was man aufnimmt aus der Hirnrinde, ob es Sehen, Riechen, Schmecken ist, es ist Ablesen, sage ich mal. Und so kann Gott über den Körper, über die Hirnrinde, weil da hat er ja einen Zugang zum Körper, hat Gott Zugang und so kann er darüber einen Traum vermitteln. Es mag, es ist der Versuch, diese Dinge zu erklären. Die Information, die Gott einem gibt, ist verschlüsselt, weil Gott auch in der Bibel immer verschlüsselt spricht. Warum? Weil er möchte den Geist des Menschen anregen, selber nachzudenken, zu forschen. Gott liebt es nicht, jemandem einfach die Dinge vorzulegen, hier hast du es und hier sollst du es so handeln, weil das würde den Geist des Menschen erniedrigen, würde ihn in seiner Funktion einschränken. Deshalb gibt ihm Gott immer Dinge, wo der Geist sich anstrengen muss. Ja, es ist nicht so, dass er ihn zum Ruhen gemacht hat, sondern er hat ihn gemacht, dass er sich anstrengt. Deshalb hat auch Jesus seine ganzen Lehren in Gleichnissen eingepackt. Die Gleichnisse sind damit ein Forscherfeld, das unendlich ist. Weil man kann es egal wie viel Mal studieren und man findet wieder etwas, was man davor nicht gesehen hat. So Gott verschlüsselt auch den Traum. Meistens weiß man nicht, was man geträumt hat. Also das heißt, man weiß die Bedeutung nicht. Es sei denn, man ist mit Gott in einer Beziehung und Gott hat einem diese Fähigkeit gegeben, so wie er dem Josef die Fähigkeit gegeben hat, Träume zu deuten. So, kommen wir jetzt zu den Träumen des Josef. Diese Träume sind Erlösungsgeschichtsträume. Er träumt zweimal und er steht hier in 1. Mose 37. Danach hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch feinder, denn er sprach zu ihnen, höre doch, was mir geträumt hat. Mich zeuchte, wir banden Garben auf dem Felde und meine Garbe richtete sich auf und stund und eure Garben umher neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, solltest du unser König werden und über uns herrschen? Und wurden ihm und seiner um seines Traumes und seiner Rede willen. Sie feindeten ihn an. Und er hatte noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, siehe, ich habe noch einen Traum gehabt. Mich deutete die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und da das seinen Vater und seine Brüder zugesagt ward, strafte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für einen Traum, der dir geträumt hat? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und von dir niederfallen? So, wir sehen in der weiteren Geschichte, dass tatsächlich die Brüder kommen und auch Josef und Jakob kommt oder Israel, der ist ja jetzt, heißt jetzt nicht mehr Jakob, sondern Israel, er kommt und neigt sich vor Josef, weil wir kennen ja seine Geschichte, dass er der Herrscher in Ägypten wurde unter dem Pharao. Aber die Träume gehen viel weiter, als nur, dass sie sich auf das Leben des Josefs beziehen. Weil Josef stellt unseren Heiland dar. Der Heiland ist einer, der von uns kommt. Er ist einer, der aus den 12 Stämmen kommt. Er kommt jetzt nicht aus dem Stamm Josefs, aber er kommt aus dem Stamm Judas. Er ist einer von ihnen. Und alle anderen beugen sich, weil dort ist ja der Königsstamm, der daraus kommt. Und es sind letztendlich, wie die Schrift sagt, werden sich vor Christus im Philipper Kapitel 2 alles, was im Himmel und auf Erden ist, beugen, weil er ist derjenige geworden, durch den die Erlösung geschehen ist. Das heißt, das Beugen vor dem Josef in seiner Geschichte ist nicht etwas, worüber man sich aufregen sollte und sagen, ja was, wir sollen vor dir uns hinknien. Nein, es ist einfach die Anerkennung der Erlösung durch den Erlöser. Das ist das Beugen. So, wenn wir in Philipper 2 lesen, Ab Vers 5, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl im göttlichen Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an und war gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben. Über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. So, hier ist deutlich, dass dieses Beugen eine Anerkennung ist der Erlösung, dass man hier befreit worden ist aus der Sklaverei der Sünde. Ihr seht, wie negativ man von dem Blickwinkel der sündigen Natur das Angebot Gottes sieht. Die Geschwister erkennen nicht Gottes Führung in dem Leben Josefs. Sie sehen dort nur eine Gefahr für sich, für ihren eigenen Stolz. Sie sehen nicht, dass in den zwei Träumen Gott sich offenbart und sie für immer dankbar sein werden für ihre Erlösung. Damals ging es ja nur in dem Sinne um das irdische Leben. Josef war gesandt, damit er für die Versorgung des physischen Lebens sorgt, das heißt für Essen. Aber hier geht es ja um das ewige Leben. Und in Christus ist uns das ewige Leben gebracht. Wird da irgendjemand vor ihm niederbeugen, weil er muss? Oder wird er es tun aus völliger Dankbarkeit und völliger Anerkennung, dass er uns nicht gelassen hat im Verderben, im ewigen Tod? So, in der Bibel ist das Kleid ein Bild für die Gerechtigkeit. Adam verliert sein Kleid durch die Sünde. Das ist der Fakt, weshalb Gott ihm dann aus Fellen Kleider machen muss, die die Gerechtigkeit des Erlösers darstellen. Josefs Charakter zeigt keine Fehler. Wir haben bis jetzt die Leben des Abrahams, Isaaks und Jakobs gesehen und wir sehen, dass die Bibel nicht gespart hat, die Fehler, den Betrug des Herzens zu offenbaren. Was jetzt im Leben des Josefs passiert, ist, da finden wir keine Fehler. Er stellt Christus dar, der auf diese Welt kommt und ein fehlerfreies Leben führt. Nicht, dass Josef keine Fehler hatte. Wir wissen, jeder, der nur in der sündigen Natur geboren ist, kann nicht anders als sündigen. Aber da er ja Jesus Christus darstellt, ist seine Geschichte eine reine Geschichte. Dieser Junge von seiner frühesten Jugend, was auch die Träume zeigen, ist ein hingegebener Sohn des himmlischen Vaters. Und deshalb ist seine Lebensgeschichte ohne die Findung oder die Erklärung oder die Beschreibung von Fehlern, weil er stellt den makellosen Charakter Christi dar. Deshalb hat ihm ja auch Jakob dieses besondere Kleid gemacht. Jeder Mensch braucht dieses Kleid, um gerecht zu sein, weil dieses Kleid ist nichts anderes als das Leben Jesu. Es ist das, was wir leben, weil wir tragen es. Dieses Kleid ist unsere Gerechtigkeit. Und nur wer dieses Kleid hat, kann am Hochzeitsmahl des neuen Reiches teilnehmen. Wir werden sehen, dass es eine Prüfung gibt in der nächsten Stunde, so wie Josef seine Brüder prüft. Und auch Gott prüft jeden, bevor er ihn in sein Reich aufnimmt. Weil es soll nie mehr passieren können, dass der Selbstbetrug und die Lüge auftritt. Die Hochzeit des Lammes, wir haben gesehen, dass der Bräutigam der König ist und das Land ist das Reich. Das ist die Hochzeit und die Braut des Lammes ist Jerusalem, die Hauptstadt. Und ich hörte wie eine Stimme, eine große Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. So, das Reich ist eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Das ist Jerusalem, versinnbildet als Weib, als Braut. Und da steht, und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. Das ist das Brautkleid. Und was ist dieses Brautkleid? Es ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das heißt, in diese Stadt geht nichts hinein, was unrein ist. Nur die, die das Leben Jesu aufgenommen haben, die es durch den Glauben gelebt haben, deren Leben so, man könnte sagen, wie Josefs Leben ein reines geworden ist. Ganz egal, wo jemand anfängt. Aber am Ende sind die, die da hineinziehen, in dieses neue Reich und die in der Hauptstadt des neuen Reiches wohnen werden, sie sind die Gerechten, weil diese Stadt trägt ein Kleid und das ist das Kleid der Gerechtigkeit Christi. Und wir wissen, es ist ja das neue Jerusalem, es ist nicht das irdische Jerusalem, es sind die Kinder des Glaubens, die dort einziehen werden und am Hochzeitsmahl teilnehmen werden. Jetzt kommen wir ein bisschen und schauen, warum sind die Brüder des Josef auf ihn eifersüchtig? Wir lesen, dass der Vater den Josef bevorzugt. Dürfen Eltern Kinder bevorzugen? Und ich weiß, dass die meisten hier Nein sagen. Aber das stimmt nicht. Ein Elternteil kann und darf unterschiedlich mit jedem Kind umgehen. Es hat das Kind nie einen Anspruch, wie ein Elternteil mit ihm umzugehen hat. Weil es ist ja nicht, dass das Niedrige sagt, dem Höheren, was zu tun ist. Deshalb hat auch Abraham nur dem Isaak das Erbe gegeben und den anderen Söhnen hat er nur Geschenke getan. Deshalb hat Isaak dem Jakob allein den Segen weitergegeben und Esau hatte keinen. Ihm hatte keinen Segen mehr zu geben. Und der Jakob darf es tun. Ob es jetzt in dieser Sache richtig ist, das mag Gott urteilen, aber seine Söhne und Brüder müssen es verstehen. Und ich sehe das bei meinen Patienten sehr häufig, dass sie sich als benachteiligt fühlen, weil irgendein Geschwisterchen bevorzugt wird. Aber das ist möglich, weil das Kind hat keinen Anspruch, gleich behandelt zu werden. Sowas ist nicht in Gottes Reich, weil wir sind unterschiedlich. Und deshalb dürfen Eltern mit den Kindern unterschiedlich umgehen. Und es sollte nun nicht die in dem Sinne Unrecht sein, wenn man dem einen etwas das Unrecht zulässt und dem anderen ihn dafür zurechtweist oder bestraft. So, das sollte nicht sein. Das heißt, die Liebe schaut nicht auf das Angesicht des Menschen. Sie ist nicht parteiisch. Ja, wenn es darum geht, man liebt sie alle, aber man hat unterschiedliche Beziehungen zu jedem Einzelnen. Und die Gerechtigkeit muss immer klar sein. Wer etwas Falsches tut, der hat dann die Konsequenz zu ziehen. Ein Fehlverhalten in einer Bevorzugung wäre dann, wenn ich dem anderen etwas ein Unrecht zulasse und dem anderen kein und dem anderen dafür bestrafe. Das wäre tatsächlich Sünde und das ist falsch. Aber dass ich sage, hier mit dem einen komme ich besser zurecht und der eine ist mir mehr ans Herz gewachsen wie der andere, Das ist etwas, was nicht als etwas Falsches geahndet werden kann. Auch ich habe dadurch, dass wir mit den 6 Kindern waren, habe natürlich zu einigen mehr Beziehung und man ist näher dran wie bei den anderen. Aber das bedeutet nicht, dass man den einen gerechter behandelt und den anderen ungerecht. So, wie entsteht die Eifersucht seiner Brüder? Entsteht sie in ihrem Herzen oder entsteht sie durch das, was sie sehen? Ist das Handeln Jakobs die Ursache oder sind es sogar die Träume Josefs, die sie zum Zorn reizen? Und da müssen wir ein klares Nein sagen. Es ist ihre eigene sündige Natur. Sie ist das Übel aller Übel. Sie ist das, was alle Menschen in eine Not bringt, weil sie sich für Gott halten und weil sie richten müssen und sich als Opfer sehen gegenüber den anderen. So, die Brüder Josefs spiegeln sehr deutlich die gefallene Menschheit wider, die sich als Opfer sieht, weil man sie nicht so behandelt, wie sie denken, ihnen gebührt. So, lasst uns das klar und deutlich sagen. Das Übel ist nie die Provokation. Das Übel ist, wie jemand antwortet auf das, was ihm begegnet. So, Josef wird von seinen Brüdern genommen, man zieht ihm sein Kleid aus und dasselbe passiert auch mit unserem Heiland. Auch hier, er wird entblößt und auch für sein Kleid wird gelost. Die Brüder schicken das Kleid mit Blut nach Hause. Und Jesu Kleid wird verlost, das heißt, es wird nicht kaputt gemacht. Es ist ein Kleid, das jeder haben kann durch den Glauben und durch seine Gnade. So, sie werden beide entblößt und sie werden auch beide verkauft. Josef wird für 20 Silberlinge verkauft und Christus wird für 30 Silberlinge verkauft. Von wem? Von seinen eigenen Brüdern. Jesus kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus wurde von einem seiner Jünger verraten, nicht von Fremden. Josef wurde nicht von Fremden in die Sklaverei gebracht, sondern seine eigenen Geschwister haben ihn beneidet und ihn in die Sklaverei geführt. Sicherlich war das in der Vorsehung Gottes drin. Gott hatte einen Plan und er hat es so nur zugelassen, wie es auch diesem Plan entsprochen hat. Judas hätte Jesus nicht verkaufen können, wenn Gott ihm nicht die Kraft dazu gegeben hat. Aber Gott möchte, dass herauskommt aus dem Menschen das Böse, dass jeder es sehen kann, weil nur dann können wir es abtun und wegtun und es auch hassen. So, er kommt als Sklave nach Ägypten. Er war 17 Jahre alt, als ihm das geschah. Ein junger Teenager, wie man sagt, oder Jugendlicher, er kommt und wird als Sklave verkauft. Wir wissen, dass Potiphar, ein ägyptischer Kämmerer des Pharaons, der kauft ihn den Ismaeliten ab. Und der Potiphar macht ihn zum Herrscher über sein ganzes Haus. Und dann kennen wir natürlich die Geschichte des Judas mit der Tamar. Ich gehe darüber nicht ein, aber wir sehen, wie Judah sich seiner Sexualität nicht enthalten kann. Aber Josef, der jeden Tag von der Frau des Potiphars gereizt wird, sie sieht ihn an, er ist ein hübscher Junge. Er ist jung, 17 Jahre, aber dient ja etliche Jahre dort. Und wir wissen jetzt nicht, wie alt die Frau des Potiphars war, aber wahrscheinlich war sie nicht sehr alt und auch nicht unhübsch. Und sie quält ihn täglich und sagt, Josef, schlafe mit mir. Und der Josef sagt, wie sollte ich denn nun ein solch groß Übel tun und wieder Gott sündigen? Auch hier in dieser Versuchung zeigt sich Josef als Bild für Christus. Als Christus versucht wird in der Wüste, bleibt er Sieger und so auch Josef. Als die Frau handgreiflich wird, In Genesis 39, 11 bis 12 steht, es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, sein Geschäft zu tun, und war kein Mensch vom Gesinde des Hauses dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, schlafe bei mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Josef, auch da, wo er genötigt wird, flieht er. War er denn kein Mann? Hat er keine Anziehung gegenüber einer Frau? Mit Sicherheit. Weil Gott bringt uns ja nur bei den Situationen in eine Not, wo wir auch tatsächlich in Not kommen. Es wäre nie eine Versuchung für jemanden, auf ein Sexualereignis einzugehen, wenn er dieses Bedürfnis nicht hätte. Wenn er damit nicht angreifbar wäre. Jesus wurde beim Appetit angegriffen, weil wir alle in dieser Situation sind. Wir alle lieben es zu essen. Und Jesus war am Verhungern. Und ihm wird angeboten, sich doch Brote zu machen aus den Steinen, die um ihn herum sind. Er bleibt bei seinem Vater und wartet auf seine Hilfe. Und Josef flieht der Versuchung. Er flieht weg, ganz egal, welche Konsequenzen das hat. Und wir wissen, Josef kommt zu Unrecht ins Gefängnis. Genauso wird Jesus zu Unrecht gekreuzigt. Es ist Unrecht, was ihm passiert. Die Frau lügt. Und Josef wird für seine Treue ins Gefängnis geworfen. Jesus wird für sein heiliges, vollkommenes Leben ans Kreuz genagelt. Weil die Menschen der Sünde, weil sein Volk ihn nicht akzeptieren kann als den Gerechten. Sein Nachfolger, der Johannes, der Lieblingsjünger, wird zu Unrecht auf die Insel Patmos verbannt. Jedes seiner Jünger wurden Märtyrer. Außer Johannes, den konnten sie nicht umbringen. Er stirbt eines natürlichen Todes auf der Insel Patmos. Aber er ist dort zu Unrecht verbannt. Und er schreibt in der Offenbarung, dass in diesen letzten Tagen dieser Welt die Diener Gottes zu Unrecht verfolgt werden. Ja, sie haben das Leben Jesu. Sie sind vollkommen. Sie sind die Freien. Aber das kann Satan und die, die ihm nachfolgen, nicht aushalten. Das können die, die gefangen sind in ihrem großen Irrtum, nicht aushalten, dass es jemanden gibt, der gerechter ist, wie sie selbst sind. Und da sie nicht zwingen können, dass sich das Mahlzeichen geben an Hand oder Stirn, müssen sie sie verfolgen. Aber wer frei ist, dem kann man nichts nehmen. Auch wenn man ihm das Leben nehme, seine Freiheit, seine Integrität, seine Gerechtigkeit, seine Würde kann uns niemand nehmen. Unsere Würde kann uns niemand nehmen. Das geht nicht, auch wenn man uns das Leben nehme. Die Gerechtigkeit Christi, sein Leben, sein ewiges Leben ist von uns nicht wegnehmbar. Nichts kann uns von ihm trennen. Ganz egal, welche Verfolgung auf uns wartet. Und ja, wir werden verfolgt werden. Aber wir wissen, wir kommen als Sieger hervor. So wie unsere Vorgänger als Sieger hervorgegangen sind. So wie Josef vom Gefangenen zum Herrscher über Ägypten wird. So wie die Jünger Jesu, die alle ihr Leben gelassen haben für ihren Heiland, inklusive der Heiland, der sein Leben lässt und zum Herrscher der neuen Welt wird, zum König des Universums. So werden auch seine Jünger die Grundlage bilden der neuen Stadt Jerusalems. Ihre Namen stehen auf dem Fundament dieser Stadt. Haben Sie irgendetwas verpasst, dadurch, dass Sie Ihr Leben gelassen haben, um der Liebe willen und dass sie zu Unrecht verfolgt wurden? Mit Sicherheit nicht. Werden wir traurig sein, dass wir von Gott, ich sage jetzt mal, als solche ausgesucht werden, zu Unrecht zu leiden? Werden wir es bereuen und wenn wir sagen, das war nicht schön oder war nicht gut, weil unschön mag es ja sein. Weil niemand will ja verfolgt werden. Aber damit die Gerechtigkeit Gottes im krassen Kontrast zum Unrecht des Menschen und des Bösen hervorkommt, muss der Gerechte leiden. Weil dadurch beweist er, dass er gerecht ist. Weil jeder, der sich mit dem Unrecht in dem Sinne auseinandersetzt, dass er dagegen vorgeht, der beweist, dass er noch nicht frei ist. Jeder, der das Unrecht erdulden kann, beweist, dass er in der Liebe Gottes ist. Weil in der sündigen Natur, in dieser Natur, ich bin Gott, kann man das Unrecht nicht zulassen. Ist unmöglich. Und vielleicht kann jemand ein kleines Unrecht zulassen, weil sein Verstand ihm das sagt, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Aber dort, wo es um Leben und Tod geht, wo es um ein hochgradiges Unrecht geht, da kann niemand sich nicht wehren. Außer er ist gerecht. Außer in seinem Herzen wohnt die Liebe Gottes. Und so wollen wir uns vorbereiten, wenn uns Gott ruft, als seine Diener zu Unrecht verfolgt zu werden, zu Unrecht angeklagt zu werden, zu Unrecht ins Gefängnis zu kommen. Es muss zu Unrecht sein. Dann wollen wir das gerne hinnehmen und dadurch beweisen, dass man unser Recht, unsere Freiheit nie nehmen kann, weil sie ist nur das, was wir selber tun oder nicht tun und nicht das, was mit uns passiert. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir, so wie Josef, dieses vollkommene Bild der Welt darstellen, als die, die nicht beweglich sind, die man nicht zwingen kann zu nichts, weil wir Christus und sein Wesen im Herzen tragen. Amen.